Jesus Christus starb für mich und für dich. Das feiern wir heute. Jesus erduldete am Karfreitag den Karfreitag, um uns zu bekommen. Das war sein Beweggrund. Vielleicht sollte ich erstmal auf Karfreitag zurückkommen. Ich habe es hier schon mal erwähnt. Aber vielleicht weiß einer und der andere immer noch nicht, was er mit dem Wort Karfreitag anfangen soll. Karfreitag kommt von dem alten Deutsch Kara und bedeutet so viel wie Klage, Kummer, Trauer. Ehrlich gesagt, ich kann mich mit dieser Bedeutung von Karfreitag wenig identifizieren. Ich will heute nicht klagen. Jesus hat das auch nicht getan. Er sagte denen, die es taten, sie sollten es nicht für ihn tun. Das, was Jesus da auf sich genommen hat, war schrecklich, aber es war zwar ein brutaler, aber ein Sieg auf der ganzen Linie für ihn. Klagen? Soll ich darüber klagen? Und das bedeutet für mich, dass ich Teilhaber dieses Sieges bin, sobald ich mit Jesus mich verbunden habe. Und ich habe das. Ich habe mich mit Jesus verbündet. Ich bin also Mitsieger. Bist du es auch? Gerade dafür ist Jesus den Karfreitag nicht ausgewichen. Er wollte deine und meine Nähe. Er wollte in dir und in mir wohnen, als Sieger. Die zweite Bedeutung von dem Wort Kara heißt Kummer. Ich habe heute auch keinen Kummer. Außer dass ich nicht voll begreifen kann, wie groß die Liebe Christi ist, die ihn dazu getrieben hat, diese Tat zu vollbringen. Und wie groß die Vorteile sind, die er einen jedem für uns bereithält. Durch sein stellvertretendes Leiden hat er uns viel mehr erworben, als ich bis jetzt begriffen habe. Kummer, den hat er mir auch genommen. Kummer hatten die, die noch nicht begriffen hatten oder noch nicht glauben wollten, dass mit dem Tod Jesu noch nicht alles aus ist, dass er auferstehen wird. Ich gehöre nicht zu denen. Ich weiß, dass nach Karfreitag Ostern kommt. Trauer ist die dritte Bedeutung von dem Wort Kara. Vielleicht ist das der Grund, warum heute alle so schwarz angezogen sind. Ist das die Form für Karfreitag? Empfinden wir wirklich Trauer? Ich nicht. Hinter der Kanzel ist das nicht zu sehen, aber als Gegengewicht dazu habe ich eine weiße Hose angezogen. Denn Trauer müsste ich auch vorspielen. Denn worüber sollte ich traurig sein? Ich weiß, dass mein sündiges Wesen, das den ersten Karfreitag mit verursacht hat, voll und ganz weggetan wurde. Denn wäre mein sündiges Wesen noch da, dann wäre sein Opfer nicht gültig gewesen. Ich müsste noch selber was dazu beitragen. Und das muss ich nicht. Apostel Paulus ist auch niemals traurig, wenn er von den Vorteilen spricht, die wir in Christus durch sein Leiden erworben haben. Er stellt Jesus als den Grund unseres Heils dar. Und wo die Kerntat dann an Golgatha geschah, an Karfreitag. Eine andere Bezeichnung für diesen Freitag hat Martin Luther geprägt. Und er sagte, er nannte den guter Freitag. Mit dieser Bezeichnung, da kann ich schon besser leben. Denn es verdeutlicht das, was Jesus erworben hat. Es sieht so aus, an diesem ersten Karfreitag, dass alles Böse der Menschheit, der Menschheitsgeschichte und alles Verdorbene sich an diesem einen Tag, Parteitag, hält und sich darauf konzentriert, um die Liebe Gottes anzugreifen. Alles Böse, wozu Menschen fähig sind, kommt zum Tragen an diesem einen Tag. Ich habe es aufgezählt, was für böse Einstellungen alles das war. Und ich lese es vor. Da waren Verrat, Neid, Selbstgerechtigkeit, Selbstruhm, Arglist, Verleumdung, Scheinheiligkeit, Brutalität, Gewalt, Verachtung, Verspottung, Stolz, Angst, Geldgier, Lügen, Manipulation, Arroganz, falsche Aussagen vor Gericht. Die höchste richterliche Gewalt erkennt die Unschuld des Angeklagten, ist aber zu feige, um ihn zu beschützen. Ein gefährlicher Verbrecher, Schwerverbrecher wird freigepresst. Und ein unschuldiger Wohltäter bekommt die Höchststrafe. Freunde lassen Jesus allein, obwohl sie kurz davor ihm Treue bis zum Tod geschworen haben. Die geistliche Elite des Volkes beweist mit ihren Tat, dass sie eigentlich selber ungläubig ist. Selbst die normale menschliche Moral, die könnte sich mit denen messen und könnte Vorteile verzeichnen. Dies alles und noch viel mehr begegnete an diesem ersten Karfreitag der Liebe Gottes und greift sie in brutalster Weise an. Es entstand ein Kampf zwischen Leben und Tod. Zwischen Bosheit und der Liebe, zwischen Gut und Böse. Man könnte sogar meinen, das Böse würde siegen. Es sah auch danach aus, aber Jesus hatte der Sünde der Menschheit die Stirn geboten und ging in voller Linie, in ganzer Linie als Sieger hervor. Jesus erduldete den Karfreitag, um uns in seiner Nähe zu sehen. Das, was ihn trieb, ist das Gleiche, womit er siegte. Das war die Liebe. Und Liebe äußert sich immer in Beziehung. Man kann nicht lieben ohne einen Gegenüber. In diesem Fall waren du und ich die Gegenüber von Jesus. Und die Liebe, die er zu uns hat, zu dir und zu mir hat, die bewegte ihn dazu, das auf sich zu nehmen. Es gab auch kleine Lichtblicke an diesem ersten Karfreitag. Die meisten davon gingen von Jesus selbst aus. So versuchte er noch, das Kreuz tragend, die Frauen zu trösten, die am Weg über ihn weinten. Jesus betet, schon hängend am Kreuz betet er für seine Feinde. Ist auch ein Lichtblink. Selbst am Kreuz hängend sorgt Jesus für seine verzweifelte Mutter und gibt ihr jemanden, an den sie sich anlehnen kann. Der Jünger Johannes scheint ein ganzes Vorbild zu sein. Er bleibt an Jesu Seite im Gerichtshof und sogar am Kreuz. Aber es war ja auch der Jünger, der Jesus lieb hatte. Liebe ist stärker als Angst. In meiner letzten Predigt habe ich gesagt, dass solchen, die lieben, kann Jesus Aufträge erteilen. Es scheint sich hier zu bewahrheiten. Denn Jesus beauftragt den Johannes, doch seine Mutter anzunehmen und für sie zu sorgen. Liebe scheint hier das veränderte Rezept zu sein, angesichts der Bosheit der Menschheit, die sich auf den Karfreitag komprimiert ist. Wenn alles andere versagt, die Liebe bleibt. Auch wenn die ganze Welt Kopf steht, dieser eine Johannes, der wählt den richtigen Platz an der Seite von Jesus. Genau diese Stelle bringt den größten Vorteil des Lebens ein. Jesus macht alles, um dir und mir diese Vorteile zugänglich zu machen. Er bricht die Mauern weg. Jesus sagt von sich, ich bin die Liebe. Sollte jemand dies bezweifeln, so betrachte er bitte den ersten Karfreitag aus dieser Perspektive. Denn da beweist Jesus, dass er die Liebe ist. Es gab keinen anderen Grund, warum er diese Tortur auf sich nehmen sollte. Er musste ja nicht diesen Weg gehen. Er kannte ja die Beweggründe seiner Ankläger. Sowohl die vorgetäuschten, auch die tatsächlichen. Beide waren falsch. Er hatte auch die Mittel, um dem allen ein Ende zu setzen. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah auf dem Weg nach Golgatha. Um uns in seine Nähe zu bekommen, wollte er diesen Weg gehen, um anschließend in uns zu wohnen. Diese enge Beziehung verlangt Jesus. Er möchte sich mit uns verbünden. Das treibt ihn, seine Liebe zu uns. Wie Johannes beim Abendmahl. Gestern habt ihr davon gehört. Johannes war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Er lag beim Abendmahl an der Brust bei Jesus. Und wo Jesus es den Jüngern offenbart, voraussagt, dass einer von denen ihn verraten wird, dann fragen sich alle, Herr, bin ich's? Und dann nickt Petrus dem Johannes zu, der an der Brust Jesu lag. Denn der kam am wenigsten in Frage, dass er jemals Jesus verraten würde. Denn er liebte Jesus. Jesus möchte dich und mich wie Johannes in seiner Nähe haben. Am ersten Karfreitag wurde dieses Verlangen auf die Probe gestellt. Es wurde stark auf die Probe gestellt. Es wurde bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt. Es kostete ihm sein Leben. Und trotzdem war es ein Sieg, auch wenn es erst einmal nicht danach aussah. Denn so erreichte Jesus das, was er vorhatte, zu erreichen. Unsere Beziehung mit ihm. Zumindest wurden die Mauern, die es verhinderten, abgebrochen. Ist euch auch schon aufgefallen, dass Liebesbeziehungen immer nach Nähe suchen? Als ich verliebt war, dann suchte ich praktisch nach Anlässen, und zu meiner Freundin zu fahren. Es brauchte keinen, der mich ständig daran erinnerte, doch mal endlich wieder die Beziehung zu ihr aufzunehmen. Eine Beziehung lebt von Begegnungen. Auch eine Beziehung zu Jesus lebt von Begegnungen. Er hat seinen Teil dazu getan, besonders an Karfreitag, am ersten Karfreitag. Auch heute sucht er deine Nähe, weil er dich liebt. Er tut alles Mögliche, um mit dir Kontakt aufzunehmen, um eine Begegnung mit dir zu erreichen. Liebst du ihn auch? Suchst du wirklich auch seine Nähe? Nimmst du sein Angebot an? Oder reicht es dir, dass du irgendwann mal eine Beziehung mit ihm, eine Begegnung mit ihm hattest? Glaub mir, es gibt nichts Spannenderes als eine Beziehung zu ihm, als seine Nähe. Und deshalb suche regelmäßig nach Begegnungen mit ihm. Denn Jesus ist Gentleman. Er zwingt keinem seine Beziehung auf. Aber er geht aufs Äußerste, um diese Option für dich offen zu lassen, offen zu halten. Wie kannst du mit Jesus Begegnungen erleben? Frage ihn, denn er liebt dich. Eine Beziehung, da gibt es keine Schablonen. Meine Beziehung zu meiner Frau ist eine andere als zu meinen Kindern. Selbst die Beziehung unter Kindern ist unterschiedlich. So ist auch deine Beziehung zu Jesus, kann die ganz anders aussehen als von deinem Sitznachbar. Aber frage ihn, sei zu ihm offen und lade ihn ein, mit dir Beziehung zu haben. Denn Jesus ist bereit dazu. Zwei Beispiele aus dem Geschehen am Karfreitag, am ersten Karfreitag, sollen uns verdeutlichen, wie Beziehungen abgelehnt bzw. angenommen werden können. Das erste Beispiel ist Pilatus. Jesus will eine enge Beziehung mit dir, aber er hat sie auch Pilatus angeboten. Als Pilatus mit Jesus allein ist, fragt er ihn, bist du der König der Juden? In Johannes Kapitel 18, Vers 34 lesen wir das, können wir das nachlesen. Johannes 18, Vers 34. Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Mit anderen Worten, bist du selber an mir interessiert oder hörst du nur darauf, was die anderen erzählen? Im nächsten Vers, in Vers 35, die Antwort von Pilatus. Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben mir dich überliefert. Was hast du getan? Mit anderen Worten, ich mache hier nur meinen Job, sonst habe ich kein Interesse. Das Ergebnis war, dass Pilatus in seinen Job versagt hat und seine Chancen des Lebens verpasste. Anschließend verkaufte er seine Seele, um die Welt zu gewinnen, und verlor beides. Pilatus ist ein deutliches Beispiel dafür, dass wer mit Jesus in Berührung kommt, nicht gleichgültig bleiben kann. Pilatus hat es versucht und hat alles verloren. Die Geschichte besagt, dass er seinen Posten als Statthalter in Judäa sehr bald nach diesem Geschehen verloren hat. Nach diesem Verhör versuchte Pilatus einen diplomatischen Trick. Er stellt die Menge der Ankläger vor die Wahl. Ihr könnt euch wählen. Entweder ich will heute einen Mann freilassen. Der eine ist ein Schwerverbrecher, Barabbas, ein gefährlicher Schwerverbrecher. Und der andere ist ein Wohltäter, Jesus. Mit der Hoffnung, dass die Leute ein bisschen überlegen und nicht dem Schwerverbrecher in der Freiheit begegnen möchten, hofft Pilatus, dass sie den eingesperrt sehen möchten. Und dann braucht er den unschuldigen Jesus nicht zu verurteilen. Aber seine Spekulation schlägt ins Leere. Die Menschen sind aufgebracht und wählen den Schwerverbrecher als freien Mann. Daraufhin versucht er nochmal ins Gespräch mit Jesus zu kommen, aber Jesus ist nicht mehr gesprächsbereit und antwortete ihm kein Wort. Das macht wieder ein Prinzip des Wortes Gottes deutlich. Wenn wir nicht auf die Wahrheit reagieren, die Gott uns offenbart oder die uns öffnet, dann offenbart er uns nicht neue. Er teilt uns gerne seinen Willen mit, aber er möchte auch, dass wir das Erkannte umsetzen, dass wir in dem leben, was wir erkannt haben. Zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden ihm abgeben, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt, entfernt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit und befreit uns von jeder Last der Sünde. Und dann möchte er nicht, dass wir weiterhin uns schuldig vor ihm fühlen. Sozusagen das Gepäck, das wir schon abgegeben haben, nochmal auf uns laden und nochmal ihm abgeben und nochmal ihm abgeben und wiederholen und nochmal ihm abgeben. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Hat jemand schon mal versucht, wenn er mit Flugzeug verreist und das Gepäck abgegeben hat, nochmal es zu holen und nochmal abzugeben? Ist absurd. Aber warum fühlen wir uns als Christen oft so schuldig? Trauen wir dem Opfer Jesu nicht zu, dass er alles geschafft hat für uns? Wie viel Gepäck dürfen wir, wenn wir mit dem Flugzeug verreisen, mitnehmen? Weiß das jemand? Sag du. 20 Kilo. Wie viel Gepäck dürfen wir mitnehmen, wenn wir mit Jesus verreisen? 0 Kilo. Schuld hat keinen Platz in der Beziehung mit Jesus. Er nimmt sie komplett weg. Wenn Jesus vergibt, dann vergibt er alle unsere Sünden. Er möchte, dass wir frei sind. Last würde unsere Beziehung mit ihm belasten. Außerdem würde es die Gültigkeit seines Opfers in Frage stellen. Wenn wir als erlöste Christen noch Schuldlast mit uns rumschleppen, dann bezeugen wir damit, dass Christus nicht genug für uns gelitten hat. Ich muss selber noch den Rest erledigen. Und so kann ich in meiner Beziehung mit Jesus nicht vorwärts kommen. Ich vertraue ihm nicht und mache seine Tat am Karfreitag kleiner und sage damit, dass es nicht reicht, was er für mich getan hat. Aber es stimmt nicht, denn Jesus war unschuldig und brachte ein gültiges Opfer. Nur, wenn ich diese Wahrheit erkenne und annehme, kann ich erwarten, dass er mir noch mehr Reichtümer verteilt. Die Erlösung von Schuld ist ein großartiges Privileg, das Christen genießen dürfen. Ohne dem könnte ich mein Christsein, überhaupt nicht vorstellen. Doch es gibt noch mehr in der Beziehung mit Jesus zu bekommen. Damit fängt das Leben erst an. Dass du mit Jesus zu wenig erlebst, kann damit zu tun haben, dass du erkannte Wahrheiten nicht annimmst. Oder dass ich vielleicht nicht gelernt habe, die größten Vorteile, die mir Christus bietet in seiner Person, anzunehmen. Ich bin mir sicher, denn das bezeugt die Schrift, es gibt viel mehr Vorteile in der Beziehung mit Jesus, als das ich bis jetzt nutze. Eins ist sicher, Jesus möchte dich in seiner Nähe haben. An ihm liegt's nicht. Er möchte sogar in dir wohnen, um in dir wirken zu können. Und in mir. Das zweite Beispiel von Karfreitag. Das ist auch ein kleiner Lichtblick, der am ersten Karfreitag geschehen ist. Nachdem Jesus alles erlitten hat, ist er physisch gestorben. Sie glaubten ja, für seine Jünger ist die Welt zusammengebrochen, denn sie glaubten ja noch nicht an seine Auferstehung. Er hat es ihnen zwar vorausgesagt, aber begriffen hatten sie es noch nicht. Für die Feinde Jesu sah es wie ein Sieg aus. Ein paar Formalitäten müssten noch erledigt werden, um die kommenden Feiertage in Ruhe zu genießen. Die Leichen, die stören die Aussicht, die müssen entfernt werden. Und wenn die Bestraften noch nicht ganz tot sind, so bekamen die Soldaten den Befehl, etwas nachzuhelfen. Und dann kommt ein erstaunlicher Bericht. Jedes Evangelium berichtet davon. Bei mir trägt das die Überschrift im Johannesevangelium Grablegung. Johannes Kapitel 19, Verse 38 bis 42 können wir das nachlesen. Ich lese das vor. Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Damit begaben sich die beiden in Lebensgefahr. Das muss man hier im Blick halten. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Zwei bedeutende Männer treten in die Öffentlichkeit. Ich weiß gar nicht, was sie wirklich bewegt hatte, diesen Schritt zu tun. Zu Jesu Öffentlichkeitsarbeitszeit, da hielten sie sich eher bedeckt. Von Josef heißt das, er war ein Jünger, aber ein Geheimer wegen der Juden. Dass er es geheim hielt, lag vielleicht an seinem Posten, denn er war ein Hohen Ratsmitglied, also ein bedeutender Mann. Von Nikodemus lesen wir nicht, dass er ein Jünger Jesu geworden war, noch nicht. Vielleicht hatte er bis jetzt die gelernten Wahrheiten in seiner Nachtstundenunterricht noch nicht verarbeitet, noch nicht angenommen. Und so war er noch nicht bereit für die neuen Wahrheiten. Aber auch er war ein hohes Tier. Er war der Lehrer in Israel, was es auch bedeuten mag. Vielleicht heißt das, er war der oberste Lehrer in Israel. Jetzt, wo Jesus als Gotteslästerer verklagt und als der schlimmste Verbrecher hingerichtet und gestorben ist, sollte es aus deren Perspektive sich nicht mehr lohnen, diesen ihren Ruf, sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sich auf die Seite Jesus zu stellen. Denn für sie ist Jesus ja endgültig tot. Es gibt keine Anzeichen, dass sie mit der Auferstehung rechneten. Und sie konnten nicht nur ihr Ansehen verlieren, sondern auch ihr Leben. Das Risiko war zu hoch eigentlich zu hoch, was sie für den Toten brachten. Aber vielleicht war es ja Glaube mit Liebe vermischt, der die beiden ohne Rücksicht auf Verluste auf die Seite Jesu treibt. Liebe ist manchmal unlogisch. Ich war mit meiner Frau vor einigen Wochen auf einem Eheabend. Da hat Axel Kühner die Ansprache gehalten. Und er hatte das dargestellt, dass die Liebe, eine menschliche Liebe, eine eheliche Liebe zwischen Mann und Frau, die bedarf des Wachstums. Das Verliebtsein, damit fängt es meistens an, das muss wachsen. Es muss gewisse Stufen durchgehen, um zuzunehmen. Und das größte oder unter den größten Stufen nannte er die Passionsliebe. Er sagte, wenn du in deinem Leben deinen Ehepartner, den du irgendwann mal geliebt hast, auf einmal nicht mehr so sehr liebenswürdig ist und womöglich durch Unfall oder durch Krankheit eine Last für dich wird, wenn dann deine Liebe standhält, dann ist es die Passionsliebe. Du bist also Leiden bereit auf sich zu nehmen, um zu diesem Partner zu stehen und Verantwortung für ihn zu übernehmen. Hier scheint das auch eine Passionsliebe zu sein. Es gibt anscheinend, so wie sie es verstanden, nichts mehr bei Jesus zu holen und trotzdem schlagen sie sich auf seine Seite. Das ist die Passionsliebe. Wie die beiden dann ihr Leben gelebt haben nach Ostern, darüber haben wir keine zuverlässigen Berichte. Wobei eine Überlieferung erzählt, dass der Nikodemus, ehemals ein Geschäftsinhaber von einem lukrativen Brunnengräbergeschäft, doch einiges erleiden musste wegen seiner Jüngerschaft zu Jesus, wegen seiner Liebe zu Jesus, die er bezeugt hat. Die Überlieferung berichtet, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber sie überliefert, dass der Nikodemus nicht mehr Aufträge bekam, weil die geistliche Elite es verboten hat, bei ihm Aufträge zu erteilen. Er hat viel Gutes getan mit dem erwirtschafteten Vermögen, was er hatte. Aber am Ende, sagt diese Überlieferung, starb er als ein armer Mann. Aber er hatte eine Beziehung mit Jesus und damit stand er auf der Gewinnerseite. Damit hat er das Größte erlangt, was er überhaupt erlangen könnte in seinem Leben. Und damit hat er den größten Gewinn gemacht. Das ist der bessere Teil, der ihm nicht genommen werden kann. Jesus möchte dich auch in seiner Nähe haben, um diesen besseren Teil dir zu vermitteln. Er erleidet auch die Passionsliebe zu dir. Er stellt seine Liebe zu dir unter Beweis, um dir noch mehr zu geben als Vergebung der Schuld. Er möchte in dir leben und in dir wirken. Er möchte nicht, dass du auf Distanz zu ihm gehst, sobald du Vergebung der Schuld erlangt hast. Er möchte, dass du die Freiheit in ihm genießt und anwendest, um noch mehr Segnungen des Heils zu empfangen. Wenn du Christ geworden bist, dann hat deine Beziehung mit Jesus erst begonnen. Er möchte, dass du und ich in der Erkenntnis seiner selbst zunehmen, wie Paulus es zu den Epheser oder für die Epheser bittet. In Epheser Kapitel 1, Verse 17 bis 20. Es ist ein Text, der sehr viel haltet, sehr viel ausspricht, sehr viel verdeutlicht. Ich muss aber zugeben, dass ich den nicht ganz begreife. Und muss zugeben, dass ich noch nicht alles erlangt habe, was Paulus hier für die Epheser bittet. Ich lese das Gebet vor. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung und der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hatte er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Sein Thema ist, wenn ihr euch mit Christus verbündet, dann steht euch dies alles zu. Habt ihr folgen können? Paulus bittet hier eine Menge Segnungen des Heils für die Epheser. Und ich glaube nicht, dass er nur die fromme Sätze sagt, weil sie so gut klingen im Gebet. Ich glaube, er meint das wirklich so. Das gibt's alles bei Jesus. Er bittet auch nicht für die Zukunft im Himmel. Er spricht hier in Gegenwartsform. Er meint, dass dies alles uns zusteht, jetzt und hier. Er will, dass die Epheser und uns die Augen des Herzens aufgetan werden, damit wir immer mehr erkennen, was uns in der Beziehung mit Jesus zusteht. Und zwar hier und jetzt. Jesus erduldet den Karfreitag, um uns sich selbst zu geben, mit allem, was er selbst hat und ist. Amen. Ich denke, der Karfreitag eignet sich sehr dazu, um Jesus eine Antwort zu geben auf seine Liebe, die er uns bewiesen hat. Ich schlage vor, dass wir aufstehen und im Gebet ihm sagen, was wir für ihn empfinden.